Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn die Parteichefin der AfD begrüßen, die sich am Wahlabend über einen, wie sie sagte, historischen Erfolg freute. Zweitstärkste Kraft mit 20,8%. Das ist so viel, dass das Dilemma der deutschen Politik seitdem für jeden fast täglich sichtbar wird. Fast jeden Tag müssen Unionspolitiker jetzt und auch Merz selbst mantraartig wiederholen, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Und manchmal hat man den Eindruck, es bereitet ihr wiederum fast schon ein sadistisches Vergnügen, genauso mantraartig genau das zu fordern, eine Koalition mit der CDU. Das, sagt sie, ist nämlich genau das, was sich die Wähler gewünscht haben, eine Mitte-Rechts-Regierung. Meine Hand dazu ist immer ausgestreckt. Und die Frage ist, meint sie das ernst oder ist es das, was sie meint, wenn sie sagt, wir werden diese Regierung jagen? Herzlich willkommen, Alice Weiden. Ja, was ist das für ein Spiel, das da gerade gespielt wird? Es ist interessant, dafür diesem Mann zuzuhören, Kollege von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der die AfD so gut kennt wie wenige andere, glaube ich, und der schon 2017 in einem wirklich brillanten Buch genau dieses Szenario entwickelt hat. Ein gescheiterter Kanzler Scholz, eine Regierungskrise. Und wenig später tritt dann ein prominenter Unionspolitiker, in dem Fall war es, glaube ich, Jens Spahn, vor die Kameras und sagt, wir haben uns die Sache nicht leicht gemacht, aber jetzt geht es nicht mehr anders. Wir machen eine Regierung mit der AfD. Trotzdem glaubt er offenbar, dass es zumindest in nächster Zeit nicht dazu kommen wird. Und zwar aus einem interessanten Grund. Es gibt, sagt er, nämlich nicht nur eine Brandmauer der CDU in Richtung AfD, es gibt, was nicht vielen klar ist, offenbar auch eine von der AfD in Richtung CDU. Was genau meint er damit? Herzlich willkommen, Justus Bender. Ja, und apropos CDU, könnte es dennoch sein, dass die Regierungskrise schneller kommt, als wir denken? Dieser Mann ist der ziemlich mächtige Chef der Jungen Union, gerade zum ersten Mal, glaube ich, in den Bundestag eingezogen, der am 26. Februar, und das ist wichtig, also nicht lange her, in einem Interview mit den Kollegen der Welt einen Satz sagte, von dem man sich mal jeden einzelnen Teil auf der Zunge zergehen lassen muss. Und der Satz geht so: Die Schuldenbremse muss bleiben. Wir können nicht 3,5 Jahre lang sagen, sie ist wichtig und in der ersten Woche nach der Wahl alles vergessen. Das käme einem Wählerbetrug sehr nahe, um dieses scharfe Wort mal zu verwenden. Und die Frage ist, wie sehr beschäftigt ihn das? Wie sehr beschädigt das die Glaubwürdigkeit des eigenen Kanzlers, wenn man jetzt den Weg macht zu einer wirklich gigantischen Neuverschuldung? Und wie sauer ist er als Vertreter einer Generation, die das irgendwann alles bezahlen muss? Herzlich willkommen, Johannes Winkel. Und die Frage auch an diese Frau, wie geht es ihr, wenn sie diese Summe hört? Ungefähr 1 Billion, manche sagen sogar 1,5 Billionen. Dazu muss man wissen, was sie hier in der Sendung über diese Schuldenbremse mal gesagt hat. Ich kann nur davor warnen, zu glauben, dass zwischen uns und dem Paradies nur die böse Schuldenbremse steht. Denn wenn wir die Schleusentore öffnen, dann fährt die Bahn deswegen noch lange nicht pünktlich. Eine Frau, die weiß, wovon sie redet, Politikwissenschaftlerin, die sich für die Kollegen der Wirtschaftswoche sehr, sehr intensiv mit dem Zustand dieses Landes beschäftigt. Herzlich willkommen, Sonja Alvarez. Freue mich sehr. Ja, wir haben viel zu besprechen. Schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht frage ich zunächst mal Johannes Winkel, Transatlantiker. Was haben Sie gedacht, als Sie das letzten Freitag im Weißen Haus mitgekriegt haben?
Ja, das war, glaube ich, schon ein Stück weit schockierend. Und es war auch vorbereitet. Also es wurde ja dann hinterher von der Trump-Administration gesagt, Zelensky hat sich sozusagen daneben benommen und deswegen ist das hier alles eskaliert. Wer sich mal das gesamte Gespräch anschaut und insbesondere anschaut, wie Zelensky von Trump empfangen worden ist, der merkt, glaube ich, dass das vorbereitet war, eine vorbereitete Eskalation. Denn Trump sagt zu Zelensky am Eingang des Weißen Hauses, du hast ja hier schon wieder keinen Anzug angezogen. Und die gleiche Frage stellt dann hinterher ein Journalist, der sehr, sehr nah bei Trump
ist. Vertrauter von Trump.
Genau. Ein Vertrauter von Trump stellt dann die gleiche Frage nochmal. Und dann geht es sozusagen richtig rund. Also es macht schon einen sehr starken Eindruck, dass das vorbereitet war. In der Sache muss man sagen, dass die USA sich aus Europa zurückziehen. Das hat Trump mehrfach angekündigt.
Und damit hängt auch diese gigantische Neuverschuldung zusammen, über die wir
sprechen. Und er macht das, was er angekündigt hat. Natürlich war das nochmal in gewisser Weise ein Stilbruch auch im Weißen Haus, aber das sind wir von Donald Trump gewöhnt.
Frau Weidel, wie haben Sie das wahrgenommen? Wie geht Ihre Interpretation? Ihr Co-Parteivorsitzender nannte Selenskyj dieser Tage einen Bettelpräsidenten. Wie finden Sie diese Wortwahl?
Ja gut, also wir müssen einfach mal festhalten, was da passiert ist letzten Freitag im Weißen Haus. Es war aus meiner Sicht nicht vorbereitet, aber das ist auch hier nicht die Frage. Die Frage ist, wollen wir Krieg oder wollen wir Frieden? Und ich glaube, die eindeutige Antwort ist, dass wir Frieden wollen. Und Donald Trump hat die Tür geöffnet für Friedensverhandlungen. Er will genau das, was wir seit 3 Jahren als AfD im Deutschen Bundestag fordern. Wir wollen Friedensverhandlungen, wir wollen Waffenstillstand haben, um dieses unnötige, unsinnige Sterben so schnell wie möglich zu beenden. Und darauf arbeitet Donald Trump zu. Und jetzt nochmal zu Ihrer Frage zurück, was sich dort abgespielt hat. Ich glaube, es war historisch, es war ein reinigendes Gewitter, weil vor den Augen der Weltöffentlichkeit, und das ist neu gewesen, nicht hinter verschlossenen Türen, sondern vor aller Augen sehr deutlich wurde, wo Trump hin möchte. Sein Vizepräsident J.D. Vance, den ich auch getroffen habe in München, ein unglaublich weiser, vorausschauender Mann. Die Leute, die haben eine, das kann man so oder so sehen, ich sehe das so, ein Mann mit einer Vision für Amerika und auch einer Vision für die Ukraine. Und diese Leute wollen Frieden. Und die Europäer haben das Zepter des Handelns aus der Hand gegeben. Das hat dieses Gespräch auch noch gezeigt. Wir sind überhaupt nicht mehr im Driver's Seat. Uns fragt niemand mehr. Wir spielen gar keine Rolle mehr.
Das
es wird
wahr.
Hier verhandelt. Also es ist tatsächlich so. Wir haben keine europäische Führung mehr. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr schwerwiegend für uns.
Darf ich noch mal fragen? Also Bettelpräsident, wie finden Sie sowas?
Ja, das kann man sagen. Ja, ich meine, Selenskyj ist da 3 Jahre lang um die Häuser gezogen und hat wirklich um Geld gebettelt.
Sie würden sich dieses Vokabular zu eigen machen? Sie würden
das sagen, das kann man in der Überspitzung sagen. Inhaltlich ist es auf jeden Fall richtig.
Der ist um
schauen
die Häuser
das,
gezogen?
Der, schauen Sie sich das,
der vertritt ein Land, das brutal angegriffen worden ist von Russland, dessen Existenz auf dem Spiel steht, der mit ansehen musste, wie Hunderttausende vertrieben worden sind. Wenn Sie mal in der Ukraine waren, dann werden Sie erleben, dass Sie keinen Menschen dort treffen. Keine Familie, kein Kind, keine Frau, keinen Soldaten. Waren Sie mal da in der Ukraine?
Nein.
Es ist wirklich interessant, weil man dann versteht, was das eigentlich ist. Und in Wahrheit ist das eine zutiefst moralische Angelegenheit. Das ist nämlich eine Schlacht zwischen Gut und Böse.
Und darum wollen wir es ja auch beenden.
Ja, aber Frau Weidel, das wollen alle. Also sozusagen
nein, der Präsident wollte es letzten Freitag nicht. Und das war explizit. Und wir müssen Frieden schaffen. Weil es ist nicht Selenskyj, der
Selenskyj, sagen Sie, der will keinen Frieden?
Das hat er gesagt. Und jetzt ist er zurückgerudert, weil das Ganze nämlich vor der Kamera eskaliert. Doch. Er wollte nicht auf den Frieden hinarbeiten. Und das ist auch der Grund, warum er das Weiße Haus verlassen musste.
Er wollte den Deal nicht. Er wollte die Erpressung nicht. Er wollte Sicherheitsgarantien haben und er wollte sich nicht mit der Pistole an der Schläfe erpressen lassen. Das ist doch was anderes.
Ja, aber wir müssen hier einen Friedensvertrag machen. Und was ich hier zum Beispiel auch von der deutschen Politik vermisse, und das habe ich beispielsweise auch von dem angehenden Bundeskanzler überhaupt gar nicht gehört bisher, wie eigentlich die Strategie für die Ukraine aussieht. Man sagt die ganze Zeit, wir stehen an der Seite der Ukraine, Putin ist böse. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde die Diskussion viel zu verkürzt. Es ist mir viel zu wenig. Mir fehlt komplett die außenpolitische Strategie her.
Die europäische außenpolitische Strategie fehlt möglicherweise. Ich würde trotzdem noch mal gerne darauf zurück. Sie sagten gerade, J.D. Vance ist ein unglaublich weiser Mann mit einer Vision für Europa.
Richtig. Wir müssen
Was ist die Vision für Europa? Das würde mich mal interessieren.
Er möchte, also die USA, und das haben Sie ja auch deutlich gemacht, Sie wollen Partner auf Augenhöhe haben. Ziemlich einfach. Sie wollen keine Trittbrettfahrer mehr haben. Sie wollen auch nicht mehr für Europa bezahlen. Und das ist auch der Grund, warum hier gerade mit Militärausgaben aus amerikanischer Richtung für Europa gespielt wird. Sie wollen einfach, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen und nicht mehr dafür bezahlen. Und das ist völlig legitim. Und vor allen Dingen in erster Linie, und darum geht es hier, darum habe ich gesagt, es geht hier um Krieg und Frieden. Was wollen wir eigentlich? Und darum fehlt mir hier komplett die außenpolitische Strategie der anderen Parteien. Wie sieht ein Frieden eigentlich aus? Wir wollen das auch. Wir wollen einen Waffenstillstand. Wir wollen wir als Alternative für Deutschland.
Das will die Junge Union, Alvarez, das will Justus Bender,
nein,
das will ich auch,
nicht.
Das will jeder. Doch.
Nein, Friedrich Merz hat es doch gerade noch artikuliert.
Frau Weidel, das ist doch nicht in Ordnung.
Sie können
doch nicht.
Hat er doch in der Elefantenrunde gesagt.
Was hat er denn gesagt?
Er hat gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine. Taurus-Lieferung ist immer noch nicht vom Tisch. Waffenlieferungen sind nicht vom Tisch. Soldaten in der Ukraine sind auch nicht vom Tisch. Ich muss Ihnen sagen, wir müssen das beenden.
Das und hat erstmal aber erstmal nichts damit zu tun, ob er Frieden möchte oder nicht.
Aber er hat gar bisher wir nicht überhaupt
ich finde,
gar keine
wir uns,
Strategie.
Wenn wir uns auf den Basiskonsens nicht mehr einigen können, dass alle die von außerhalb sozusagen daran beteiligt sind, dass
wie
die prinzipiell natürlich
Frieden wollen. Wie soll denn der Basiskonsens aus Ihrer Sicht aussehen?
Ich finde, der Minimalkonsens auch in dieser Runde muss doch sein, dass wir das alle wollen. Dass alle wollen, dass dieses Sterben aufhört. Ich kenne nur einen, der das offensichtlich nicht will. Das ist der Mann, der gerade in der letzten Woche wieder Dutzende, 300 Gleitbomben in wenigen Tagen da reingeschickt hat, um klarzumachen, wer am längeren Hebel sitzt. Mhm. Der Mann, der seine Armee aufgerüstet hat, mittlerweile auf 1,5 Millionen aktiv unter Waffen. Und das sind hier die aktuellen Bilder aus Charkiw
zum
Beispiel.
Ja, und darum muss man das beenden.
Und der sagt, wir brauchen 2,5 Millionen unter Waffen. Jemand, der 3000 Gleitbomben im Monat in der Lage ist herzustellen. Mhm. Will der Frieden?
Mhm. Also, ich bin deutsche Politikerin. Ich fordere seit 3 Jahren, Friedensverhandlungen.
Das ist nicht die Frage,
und genau, doch, das ist genau die Frage. Um das da, was Sie da gerade zeigen, das schreckliche, unnötige Sterben zu beenden. Und darum möchte ich einen sofortigen Waffenstillstand und ich möchte Friedensverhandlungen haben. Und im Übrigen wollen es die Ukrainer mehrheitlich auch. Hat man mal die Ukrainer gefragt? Da ist ein Präsident, der vielleicht ein paar Prozent Unterstützung hat, der Neuwahlen verweigert. Die Ukraine braucht vor allen Dingen erst einmal, Selenskyj muss vor allen Dingen, dann hätte er schon lange Wahlen herbeigeführt. Selenskyj muss als allererstes, er muss auf jeden Fall als allererstes Wahlen herbeiführen, dass wir eine Legitimation haben für Friedensverhandlungen.
Es ist Kriegszustand, das wissen Sie ja auch. Sie wissen auch, dass Wahlen dort einfach logistisch im Moment wahnsinnig schwer umzusetzen sind. Sie sind eine intelligente Frau und ich frage mich gerade, warum Sie das so sagen. Weil ich...
Was, Friedensverhandlungen?
Nein, warum Sie sagen, dieser Präsident ist beispielsweise nicht legitimerweise dort, wo er gerade ist?
Weil er keine Wahlen abhält.
Er hat Krieg in seinem Land. Seine eigene Verfassung sieht das vor, dass keine Wahlen abgehalten werden müssen, wenn Krieg in einem eigenen Land ist.
Ja, dann wird es aber jetzt höchste Zeit, damit er legitimiert ist.
Nee, das Zweite ist, wie machen Sie das mit den Wahlen konkret jetzt mal? Weil das, was Sie da gerade machen, Sie übernehmen ja gerade komplett das Narrativ von Dmitri Peskov, dem Kreml-Pressesprecher. Der redet auch so.
Nee,
Trump
ist,
redet auch so und
nein,
der weise Mann,
genau
den
das,
Sie gerade genannt
sagt,
haben, J.D. Vance, redet genauso.
Ja, und? Wir fordern das seit 3 Jahren, dass da endlich mal Ordnung reinkommt.
Dass endlich mal Ordnung reinkommt?
Ja, richtig.
Aber okay, sind wir uns vielleicht einig darüber, wer diesen Krieg ausgelöst hat? Wer
natürlich,
war das?
Das sagen wir auch. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriff von Russland.
Auf die Ukraine?
Richtig, korrekt.
Der Ukraine aufgezwungen wurde.
Mhm. Und jetzt heißt es, Krieg zu beenden.
Das heißt, Sie würden dann sagen, die Ukraine hat das zu akzeptieren, was man dann sowas wie einen Diktatfrieden nennt?
Nein, man muss überhaupt gar keinen Diktatfrieden akzeptieren.
Was
es
machen
wird
Sie?
Ja es wird ja verhandelt. Und es sollen da auch Verhandlungen über Rohstoff vorkommen. Das soll ja auch verhandelt werden. Auch da sitzen wir nicht
dann
am Tisch. Aber ich glaube,
Erpressung
dass wir
ist das
darüber...
bessere Wort dafür?
Es ist mir eigentlich, Herr Lanz, relativ egal, wie Sie das nennen wollen. Für mich ist es ganz entscheidend,
wie
dass
nennen
wir
Sie das?
Ein...
Wie nennen Sie
dass
das, Frau Weidel?
Ich will ein bisschen was verstehen von Ihrem Wertesystem.
Wie nennen Sie das, was da stattgefunden hat?
Wenn Sie mir die Frage stellen. Wir brauchen Moratorium und wir brauchen Waffenstillstand. Der Waffenstillstand, der muss mindestens für 3 Monate verhandelt werden. So, und dann setzen Sie sich an den Tisch und dann verhandeln Sie die Friedensposition.
Okay.
Ein Frieden ist immer ein Verhandlungsfrieden. Und sich jetzt dahin zu stellen, und das ist so das allgemeine Narrativ auch gegen die USA, die den Frieden wollen, das als Diktatfrieden zu deklarieren, das halte ich auch ehrlich gesagt für viel zu verkürzt. Ich halte das auch ein Stück weit für unseriös. Das wird den Verhandlungen nicht gerecht.
Ich glaube, Sie haben einen Punkt sehen Sie falsch, und zwar, dass die Prio 1 von Trump Frieden wäre. Ich glaube, die Prio 1 von Trump ist, kein amerikanisches Steuergeld mehr für die Ukraine auszugeben. Die Meinung kann man haben. Dann verliert man natürlich aber auch den Anspruch, international der größte Spieler zu sein, den die USA immer hatten. Und das ist natürlich eine Sache, die einen zutiefst beunruhigen muss, wenn die USA sagen, übrigens ist ein Konflikt irgendwo in Europa, keine Ahnung, haben wir nichts mit zu tun, ist uns egal. Und ehrlicherweise, es ist natürlich auch, weil da immer viel über von dem, den Sie beschreiben als weisen Mann von J.D. Vance, weil immer viel über Dankbarkeit gesprochen worden ist, Europa und die NATO, Deutschland, Großbritannien, hat auch den USA geholfen, als die Taliban in das World Trade Center geflogen sind. Und da sind sehr viele britische Soldaten gestorben, da sind 63 deutsche Soldaten gestorben, sozusagen für die Amerikaner, weil wir eben nicht nur irgendwie zwei Länder sind, die irgendwie zusammenarbeiten, sondern weil wir eigentlich in der Ursprungsidee des Westens befreundete Staaten sind, die sich gegenseitig helfen. Und das ist eben nicht nur eine Frage, wie viel Steuergeld geben wir wofür aus. Und wenn es uns nicht unmittelbar nutzt, dann ziehen wir uns zurück und lassen alle anderen im Stich. Und das ist eben diese Position, die ich jetzt nicht weise finde von J.D. Vance und von Donald Trump, sondern die ich ein Stück weit geschichtsvergessen finde und die natürlich auch den Anspruch untergräbt international.
Aber ist das denn nicht Frau auch, Weidel, Herr Frau Winkel?
Sie
aber
dürfen,
ist
Sie das dürfen das sofort, Frau Weidel. Ich würde gerne einmal.
Mich würde das nochmal interessieren.
Sofort.
Gerne.
Ich würde Ihnen gerne dazu eine Frage stellen, weil ich sozusagen die Logik der AfD nicht verstehe. Die Amerikaner ziehen sich zurück. Die haben jetzt auch entschieden, dass sie die Satellitenunterstützung für die Ukraine mit Zieldaten und russischen Truppenbewegungen einstellen. Das ist der Worst Case für die Ukraine. Das heißt, die Ukraine verliert diesen Krieg ab jetzt, wenn sie keine amerikanische Unterstützung mehr hat. Das heißt, wir haben vorrückende russische Truppen und wir haben immense Fluchtbewegungen, vor denen wir stehen, aus der Ukraine nach Deutschland, die wir alle, also da müssten Sie sagen, was wir mit denen machen wollen. Wenn wir keine Fluchtursachenbekämpfung im Sinne einer Stabilisierung der Ukraine machen, stehen wir vor dieser Flüchtlingswelle. Und da würden Sie doch auch sagen, das wollen wir nicht.
Ja, das ist vor allen Dingen der Unterschied zwischen Ihrer Sichtweise und meiner Sichtweise. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Ukraine diesen Krieg gar nicht gewinnen kann. Und das war eine völlig falsche Kreierung einer Erwartungshaltung auch an die Ukraine. Hier plötzlich rumzuwedeln mit Geldern, mit Waffen, mit Soldaten. Man hat eine komplett falsche Erwartungshaltung gegenüber Selenskyj kreiert. Warum der gesagt hat, ich schmeiße alle Friedensverhandlungen von Istanbul 22 über den Haufen. So, ich gehe da jetzt nach vorne und jetzt plötzlich lässt man den im Regen stehen. Ganz ehrlich, der Selenskyj ist eine tragische Figur in dem Ganzen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Den hat man erst vorgeschickt, da hat man gesagt, du verhandelst bitte nicht über den Frieden, wir unterstützen dich. Jetzt wird das wieder zurückgezogen, weil wir einen Administrationswechsel haben. Auch das, dieses ganze Hin und Her ist sehr ungut. Warum wir von Anfang an gesagt haben, wir waren die Einzigen und dann hat man uns dann irgendwie überschüttet als Putin-Versteher und keine Ahnung mit irgendeinem Schrott. So. Und das Ganze haben wir gesagt, das geht nicht auf für die Ukraine. Die Ukraine kann niemals diesen Krieg gewinnen. Das haben wir immer gesagt, nie etwas anderes. Und darum hätte man sich gleich an den Anfang an den Tisch setzen müssen, um seriös über den Frieden zu verhandeln. Nein, man hat das Gegenteil gemacht. Das kann man alles machen. Aber jetzt stehen wir von dem Scherbenhaufen der Diplomatie. Wir haben Administrationswechsel in den USA und wir haben überhaupt kein Leadership. Wir haben keine Führung innerhalb der Europäischen Union. Wir haben überhaupt gar nichts mehr zu entscheiden. Und das ist auch tatsächlich hausgemacht.
Aber wie kann man Sie nicht als Putin-Versteher bezeichnen, wenn Sie gar nicht den Aggressor, nämlich Putin selbst, Sie haben es ja gerade gesagt, dazu auffordern, den Krieg zu beenden? Das könnte er sofort tun. Ja.
Aber das haben wir doch immer gesagt. Friedensverhandlungen, Waffenstillstand und dass das ein völkerrechtswidriger Angriff war, das haben wir nie in Frage gestellt. Ich auch nicht. Nur das Problem ist doch, wenn wir so eine Situation haben, dann müssen wir doch schauen, wie wir das lösen, sauber analytisch. Und dann hat wirklich 3 Jahre lang diese Schwarz-Weiß-Malerei, diese Malerei und gut, also, pardon, in Gut und Böse, hat uns überhaupt gar nicht nach vorne gebracht. Ganz im Gegenteil, es hat uns in eine diplomatische Sackgasse geführt, die wir gar nicht als Europäer mehr lösen können. Und darum stellt sich jetzt ein Donald Trump dahin und löst das mit dem am Tisch und wir sind gar nicht mehr dabei. Aber das ist eigenverschuldet.
Aber niemand will doch mehr Frieden als Selenskyj und als die Ukrainer. Selenskyj hat jetzt 3 Jahre lang das Land verteidigt, hat eben diese Demokratie verteidigt. Er möchte eine Anbindung an die EU. Ja, und dafür hat er gekämpft. Er ist doch keine tragische Figur, sondern hat dort für die Freiheit seines Landes gekämpft. Und er ist ja bereit zu Friedensverhandlungen. Genau deshalb ist er doch auch am vergangenen Freitag nach Washington gereist, weil er ja bereit war, das Rohstoffabkommen zu unterzeichnen. Aber natürlich eben nicht unter der Bedingung, dass er dort erpresst wird. Es ist doch selbstverständlich, dass er dann entsprechende Sicherheitsgarantien von den Amerikanern haben möchte. Und er ist da in einer brutalen Breitbeinigkeit vorgeführt worden.
Frau, weil Sie haben gerade gesagt, man muss das sauber analysieren. Und auf einem anderen Level, und es würde mich mal als Frage auch in die Runde insgesamt interessieren, da passiert ja noch etwas anderes. Was ist das eigentlich für ein Weltbild dieses weisen J.D. Vance, den Sie gerade zitiert haben, der ja, wenn er so klug ist, wie Sie sagen, und ich gehe sehr davon aus, ich halte halte den für ziemlich brillant. Und mit dieser Brillanz kann man, glaube ich, eine Menge Dinge anrichten, die nicht wirklich gut sind. Was da in München passiert? Ja, zum Beispiel kann man den Europäern und die europäischen Gesellschaften spalten, indem man ihnen einredet, ihr habt hier keine Meinungsfreiheit mehr. Das tun sie ja auch. Das ist ja auch ihre Erzählung. Man darf hier nicht mehr sagen, was man will. Wir haben hier eingeschränkte Meinungskorridore und alles, all diese Dinge. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sagt er doch in Wahrheit in München, ähnlich brutal, wie es jetzt im Weißen Haus passiert ist, entweder er gibt uns die seltenen Erden und ansonsten keine Hilfe mehr, sagt er dort in München, entweder ihr hört auf, unsere großen Technologiekonzerne zu reglementieren, ihr hört auf mit eurem EU-Wahnsinn, Kontrolle, Fake News und so weiter, ihr hört auf, die ganzen Lügen zu zensieren, die wir gerne weiterhin in die Welt bringen wollen. Oder aber ich fange an, eure Gesellschaft auf diese Art und Weise zu destabilisieren. Das ist eigentlich das, worum es doch wirklich ging.
Aber Sie haben mir gerade unterstellt, dass irgendwer Lügen in die Welt bringen will. Das stimmt doch alles überhaupt gar nicht.
Diese Leute tun den ganzen Tag nichts
anderes. Welche diese Leute? Geschäft. Welche Leute?
Entschuldigung, da hinten auf diesem Foto sitzt ein Präsident, der seinem eigenen Land eingeredet hat und seiner Bevölkerung erfolgreich eingeredet hat, dass dort eine Wahl geklaut worden ist. Da sitzt ein Präsident, der sein eigenes Volk so dermaßen auf die Bäume getrieben hat, dass die mittlerweile glauben, ihre eigene Demokratie funktioniert nicht mehr. Das ist die große zentrale Lüge, die über allem steht. Und dann kommt noch der ganze andere Mist noch dazu. Oder würden Sie das bestreiten? Der nennt Zelensky einen Diktator und kann sich wenig später nicht mal daran erinnern. Der hat vergessen offensichtlich, wer diesen Krieg angefangen hat, wer eigentlich der Aggressor ist und wer das Opfer ist. Was ist das als Lügen? Der faselt was über 350 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine. Stellt sich raus, es ist ein 180 Millionen Betrag oder Milliardenbetrag ungefähr. Behauptet, die Europäer hätten das sozusagen nur als Kredit gegeben, was sie ihrerseits gemacht haben, was auch nicht stimmt. Und dann sitzen da, wie viel Lüge wollen sie noch?
Also Sie bezeichnen hier gerade den amerikanischen Präsident als Lügner. Also das ja, kann
Amerika ja, ist voll von ja, Menschen, das die kann, das auch tun. Also ja, das habe ich nicht exklusiv.
Ja, aber, das ist Ihre Meinung. Ich habe eine ganz andere Meinung. Und
Er ist jedenfalls kein Demokrat, denn Demokraten akzeptieren Wahlergebnisse.
Oh, das wird ihn natürlich interessieren, dass gerade Sie das sagen, dass er kein Demokrat ist. Also ich finde das.
Ich habe nicht den Anspruch. Ich glaube nicht, dass den amerikanischen Präsidenten diese Sendung schaut. Aber
ich finde es wirklich ungeheuerlich.
Ja, wenn Sie ungeheuerlich finden, dass Leute, dass man Leute kritisiert, die freie Wahl nicht akzeptieren und die sagen, ich bleibe im Amt, obwohl ich abgewählt worden bin, dann ist das Ihr Ding.
Sie können sagen, was Sie wollen.
Ich glaube, J.D. Vance hat eine Sache.
Sie können sagen, was Sie wollen. Ich teile nur Ihre Meinung nicht.
Weil wir gerade bei J.D. Ja, okay, wenn Sie der Meinung sind, dass Wahlergebnisse nicht zählen, dann haben wir in der Tat eine unterschiedliche Meinung. Ich glaube, man sollte freie Wahlen.
Er hat Wahlen gewonnen, ja.
Ja, aber er hat eine Wahl verloren und hat es nicht
akzeptiert. War die Wahl geklaut in Amerika, Frau Weidel? Was würden Sie sagen?
Ach, wissen Sie.
Das ist aber jetzt wirklich interessant, weil wenn Sie das nicht kritisieren, also man kann über Donald Trump, glaube ich, verschiedener Meinung sein, aber er hat eine freie, geheime Wahl, das Ergebnis, nicht akzeptiert. Oder sehen Sie es anders?
Also ich habe damals Joe Biden zu seiner Wahl gratuliert. Also ich weiß jetzt nicht, worüber Sie jetzt reden wollen.
Ja, also die Frage war, glauben Sie, dass diese Wahl geklaut war oder war sie nicht geklaut?
Also das ist doch amerikanische Innenpolitik, das müssen die doch bewerten.
Also Sie kriegen den Satz, diese Wahl
Nein, Joe Biden wurde doch gewählt. Ich habe ihm gratuliert, worüber diskutieren wir ja eigentlich?
Ja gut, aber dass man sowas nicht kritisiert, das finde ich schon, wenn man sich jedenfalls selber Demokratin nennt, wie Sie es ja tun, dann finde ich das schon hammerhart. Ich glaube, J.D. Vance
Was denn? Was ist hammerhart?
Jemanden nicht zu kritisieren, der ein Wahlergebnis nicht akzeptiert.
Ich habe Ihnen dazu doch gerade alles gesagt.
Ich habe
Joe Biden gratuliert, der war Präsident. Was gibt's denn da jetzt wirklich so zurückzublicken?
Und jetzt ist er
Präsident und jetzt sagen Sie einfach, er sei kein Demokrat. Und diese Meinung teile ich hier einfach.
Er hat ein demokratisches Ergebnis nicht akzeptiert und wollte es mit Gewalt beseitigen.
Und jetzt hat er wirklich die Wahlen gewonnen und das mit einer großen Mehrheit.
Also soll man
Ich weiß nicht, worüber Sie eigentlich hier sprechen wollen.
Ich meine,
meine, wir haben riesige deutsche Probleme
reden
hier.
Reden wir gleich darüber.
Und
reden wir gleich.
Sie wollen jetzt hier irgendwie so ein Zeug diskutieren. Ich weiß nicht, worauf
was
Sie hinaus
wollen. Was ich so seltsam finde, die patriotische Position gegenüber diesem Ganzen wäre doch, dass wir unsere Interessen behaupten. Darüber sprechen Sie ja auch immer. Sie wollen ein Europa der Vaterländer, ein Deutschland, das sich behauptet. Ja. Und dann sozusagen mit einem, zum Beispiel mit einem Elon Musk befreundet zu sein, der die deutsche Autoindustrie vernichten will. Donald Trump will die deutsche Autoindustrie vernichten. Sie haben ganz viele Arbeiter unter ihren Wählern. Elon Musk befürwortet einen NATO-Austritt der Amerikaner. Wenn irgendetwas im deutschen Sicherheitsinteresse ist, ist, dass wir die Amerikaner so lange wie möglich halten, hier in Westeuropa als Schutzmacht. Und lauter solche Sachen, das ist ja alles, die arbeiten gegen uns, die bauen eine Gegnerschaft auf, führen Handelskriege mit ihren Partnern. Da ist die patriotische Position doch nicht eine Nähe zu suchen, sondern selbstbewusst zu sein und auch in die Gegnerschaft auszuhalten. Und da wundert mich das so, dass Sie da relativ ja jovial und freundlich sind gegenüber Trump und Musk und allen anderen.
Weil wir eine partnerschaftliche Beziehung mit der amerikanischen Administration wollen, mit Russland und beispielsweise auch mit China. Wir wollen einfach ansprechbar sein. Und das ist unsere Verantwortung als Deutsche. Wir sind zweitstärkste Kraft mittlerweile in Deutschland. Und wir haben alle Gesprächskanäle zu unseren Nachbarstaaten offen und zu den USA, zu Russland und zu China. Und ich halte das für absolut wichtig. Und das wäre die Verpflichtung einer jeden verantwortungsvollen deutschen Bundesregierung, ein gutes Verhältnis zu unseren Haupthandelspartnern im Übrigen zu haben und nicht einfach alles hier vom Tisch zu wischen, unverantwortlich eine Energiepolitik hier einzuführen, den Gashahn aus Russland zuzudrehen und uns hier in eine eklatante Wirtschaftskrise reinzuführen aufgrund einer viel zu hohen Energiebepreisung, weil uns die Energiepreise aber um die Ohren fliegen.
Wer hat den Gashahn
zugedreht? Ich halte das für unverantwortlich. Ja, wieso? Wir haben doch erst mit den Sanktionen angefangen. Und dann wurde uns doch Nord Stream 2 vor der Nase weggesprengt. Und dann haben wir einfach plötzlich gemerkt, oh, die Energiewende und die erneuerbaren Energien. Nein, genau, das funktioniert ja gerade nicht.
Wir müssen schon sauber bleiben. Also,
das bleiben wir ja jetzt gerade.
Lassen Sie
mich doch, die Argumentationskette ist doch ganz einfach.
Wir haben nicht beschlossen, dass wir kein Gas mehr aus Russland haben wollen.
Wir haben Sanktionen
Putin verhängt. Hat, weil er wusste, wie abhängig wir sind,
dann
zu
haben
über 50
wir Sanktionen
Prozent.
Verhängt.
Haben die den Gashahn langsam
aber
zugemacht.
Aber wissen Sie, was
erinnern
passiert
Sie sich
ist?
An den Herbst 21?
Ja, und wir haben Sanktionen verhängt. So, und auf russisches Erdgas durfte nicht mehr importiert werden. Dann wurde uns Nord Stream 2 vor der Nase weggesprengt. So, und die Regierung hat nicht mal eingefordert, das aufzuklären. Ein Angriff auf unsere kritische Infrastruktur. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich gerade nicht zu Ende führen konnte. Es wurde explizit, dass das russische Erdgas, das günstige russische Erdgas eigentlich die erneuerbaren Energien kompensiert hat, supplementiert hat. Das heißt, dass dafür gesorgt hat, wenn wir Ausfälle aufgrund vom Flatterstrom hatten, dass wir importieren konnten. Das ist plötzlich weggefahren, dann sind uns die Energiepreise durch die Decke gegangen. Und dann kommt dann eine unverantwortliche Ampelregierung daher und stellt auch noch 6 Atomkraftwerke in der größten Energiekrise ab. Durch gefakte Daten hier und da. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob diese neue Ampelregierung aus Steroiden unter CDU-Führung überhaupt diese 6 Kernkraftwerke wieder anstellt.
Also,
das war das ganz große Versprechen.
Lass uns einmal noch mal ganz kurz weg von diesem Thema, weil ich habe noch mal einen anderen Punkt. Nee, wir kommen gleich dahin wieder zurück. Aber das, was Sie gerade wieder machen, Sie werfen dann so Wörter in die Runde, Sie sagen mit so gefakten Daten, ich weiß nicht, auf welcher Basis Sie das sagen.
Das ist doch das
Sie sagen so ganz entspannt, wir haben
das
uns
ist der
das,
Skandal
ganz kurz,
im Habeck-Ministerium
ganz kurz,
gewesen.
Wir haben uns das Gas, lassen Sie mich auch ausreden, bitte. Sie haben uns das Gas, wir haben uns Sie selbst das Gas haben. Abgestellt, die haben uns das Gas abgestellt, also lauter so Halbwahrheiten und Dinge. Und das passt ehrlich gesagt zu etwas, worüber ich gestolpert bin und dachte, Wahnsinn, da bist du ja wirklich bei Trump, da bist du wirklich bei dem, was am 6. Januar passiert ist. Da bist du bei der Frage, wie zuverlässig sind eigentlich noch Wahlen, wie sehr funktioniert eigentlich noch dieses demokratische System. Am 23. Februar diesen Jahres schreiben Sie, liebe Freunde, am 23. Februar steht eine wichtige Wahl an, jede Stimme zählt und so weiter. Damit die Auszählung transparent und korrekt abläuft, Tweet von Ihnen, brauchen wir euch als Wahlbeobachter. Wahlbeobachtung ist ein ganz normaler, wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Sorgt dafür, dass alles nachvollziehbar und reibungslos abläuft. Jeder kann mitmachen, ganz ohne Vorkenntnisse. Und das Beste, ihr müsst euch nicht mal anmelden. Ihr könnt euch einfach am Wahltag ins Wahllokal stellen und beobachten. Also geht zum Wahllokal oder zur Briefwahlauszählung. Eure Präsenz hilft, den demokratischen Prozess zu begleiten und das Vertrauen in die Wahl zu stärken. So, und ich lese das und denke, interessant. Und dann stolper ich über eine Empfehlung von Tino Chrupalla, der sagt, Briefwahl würde ich verbieten, weil das ist irgendwie etwas, das ist so ein bisschen verdächtig. Dann lese ich weiter und stolpere über Lars Hünig, Landtagsabgeordneter in Brandenburg. Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen. Wir brauchen keine Parteien, die vom Staat bezahlt werden, den sie eigentlich kontrollieren und lenken sollen. Da geht es dann um die Demokratie grundsätzlich. Und dann kommt Björn Höcke, der in Sonneberg warnt und sagt, geht bitte direkt ins Wahlbüro, bleibt am Ende noch da und kontrolliert die Auszählung und notiert euch die Ergebnisse. Sicher ist sicher. Und das ist exakt dieses Geraune, das ich bei Trump immer wieder höre, das ist exakt dieses Geraune, das Sie hören, wenn Sie mit republikanischen Wählern in Amerika sprechen, das ist exakt dieser Sound. Warum machen Sie das?
Was ist denn daran falsch? Also Sie haben das jetzt hier gerade vorgelesen, ja, und ich halte das alles für richtig. Weil
also Sie würden sagen, in Deutschland brauchen wir...
Darf ich jetzt ausreden?
Ja, ganz kurz. Sie würden sagen, ja, in Deutschland brauchen wir Leute, die eine Wahl, die abläuft, beobachten, die daneben stehen und sagen, hier läuft wirklich alles korrekt. Würden Sie das sagen?
Was? Natürlich. Natürlich. Jeder soll doch in ein Wahllokal gehen können. Das ist ja auch ich finde sogar, dass das eine Bürgerpflicht ist.
Ja, ja,
ich finde Wahlbeobachtung unglaublich wichtig. Und das sorgt natürlich auch, für Transparenz, dass man sich daneben stellen kann und man kann mithelfen.
Björn Höcke, das sicher ist mit, sicher.
Ja, aber wissen Sie, wie oft es zu Neuauszählungen gekommen ist, weil es zu Fehlern in der Auszählung gekommen ist? Da bin ich ja froh, dass jemand daneben gestanden hat und hat das mit reklamiert. Da wurden die Stimmen neu ausgezählt. In Nordrhein-Westfalen gab es solche Fälle und dementsprechend, also schon vor vielen Jahren. Das ist doch gut, wenn das mit kontrolliert wird. Also ich verstehe jetzt nicht so richtig, was daran falsch sein soll.
Sie verstehen das ganz genau. Justus Bender hören und dann Johannes Winkler. Also, erst Herr Bender.
Die Wahrheit ist ja, man kann da immer hingehen ins Wahlbüro. Ne? Jeder Bürger kann da zuschauen bei der Auszählung. Und wenn Sie sagen, Sie wollen das Vertrauen in die Demokratie stärken, Sie wollen natürlich gerade das Misstrauen sehen, dass es etwas ist, was da irgendwie klandestin im Geheimen wird da irgendwie ausgezählt und vielleicht auch falsch. Jeder kann zugucken, jeder kann hingehen es gibt ja auch keine Skandale. Es gibt immer mal kleine Fehler, die werden dann korrigiert. Ja, aber Sie können nicht so einen Popanz aufbauen, der das Vertrauen in die Demokratie zerstört. Das ist gefährlich. Das ist ein Problem.
Deswegen also, jetzt ist tatsächlich der Aufruf zu einer Wahlbeobachtung Vertrauens in die Demokratie.
Nein, aber jeder kann da hingehen. Das Signal aus, dass es einen groß angelegten Wahlbetrug in Deutschland gäbe.
Nein, doch, zur Wahlbeobachtung. Nein,
waren Sie schon mal Wahlhelferin?
Nee, ich habe dazu keine Zeit.
Ja, schade, dass Sie für die Demokratie keine Zeit haben. Ich habe schon mal gemacht.
Ich bin ja Kanzlerkandidatin gewesen. Ist doch klar, dass ich jetzt hier nicht Wahlbeobachtung machen kann.
Sie waren ja nicht Ihr gesamtes Leben lang Kanzlerkandidatin.
Aber ich war auch viel, viel im Ausland. Ich weiß nicht, ob Sie das waren. Aber ich war viel im Ausland arbeiten.
Ich war jedenfalls Wahlhelfer. Ist ein ganz normaler Prozess.
Das ist doch
Und was Sie da machen, ist doch ganz klar. Sie schüren damit einfach Zweifel an der Demokratie in Deutschland und bauen zwischen den Zeilen jedenfalls die Geschichte auf von einem großen Wahlbetrug zulasten der AfD.
Ach was.
Und das ist halt genau das Narrativ, was natürlich auch in den USA gespielt wird von der dortigen Regierung.
Ich kann dir mal eins sagen. Wir wollen nicht weniger Demokratie, wir wollen vor allen Dingen viel mehr Demokratie. Das ist der Grund, warum wir als einzige Partei
an der Seite
fordern, das ist billig. Darum sind wir als einzige Partei hier angetreten. Wir wollen direkt demokratische Elemente haben. Wir wollen, dass das Volk direkt abstimmen kann. in Direktabstimmung, sodass wir eine zusätzliche Kontrolle neben den parlamentarischen Wahlen haben zur Kontrolle der Regierung. Und ich halte das für, das ist das Schweizer Modell, ich halte das für absolut wichtig. Wir wollen die Demokratie und die Mitspracherechte gerade stärken für die Bevölkerung, die nicht nur alle 4 Jahre in den Bundestagswahlen mit abstimmen dürfen.
Darf ich dazu eine Geschichte erzählen? Sie erinnern sich noch an die Anfangszeit der AfD. Sie hatten Mitgliederparteitage, sie waren die Partei der Basisdemokratie. Mhm. Alle Leute kamen und es hat nicht funktioniert. Die Leute waren nicht vorbereitet, die kannten sich nicht aus. Es kamen immer nur Leute. Man hat den Parteitag in Dresden gemacht, dann kamen alle aus dem Raum Dresden und die aus Bayern, denen war es zu weit und so. Und sie mussten abrücken davon. Sie mussten als Partei der Basisdemokratie abrücken von Basisdemokratie, weil sie gemerkt haben, es geht nur repräsentativ mit Delegierten. Und das ist doch der beste Gegenbeweis, oder?
Für Volksabstimmungen in Deutschland.
Ja.
Sie sagten jetzt, wenn man auf Parteitagen auf Delegiertensysteme umstellt, dass das der Beweis ist, warum es keine Volksabstimmung in Deutschland geben kann.
Bei Basisdemokratie auf allen Ebenen, wenn man nicht den Sachverstand von Repräsentanten nutzt.
Ui,
ist meine Meinung. Ja.
Das ist aber interessant. Also damit stellen Sie eigentlich in den Raum, dass Sie tatsächlich denken, dass möglicherweise die stimmberechtigten deutschen Bürger gar nicht mündig sind. Das finde ich extrem interessant.
Das bedeutet,
doch, das haben Sie gerade gesagt.
Dass ich das bestehende System richtig finde. Das
und ich möchte einfach, dass die Menschen gut informiert werden, transparent, gute Entscheidungen treffen und Volksinitiativen einbringen können, um unsere Demokratie und die Mitspracherechte der Bürger zu stärken. Und das haben sie viel zu wenig. Vor allen Dingen, wenn Politik gegen die Bevölkerung gemacht wird, wenn Wahlversprechen gebrochen werden, wenn nachher das Gegenteil gemacht wird, wie jetzt auch die Aufhebung der Schuldenbremse, gigantomanische Schulden beschlossen werden sollen und einfach alles über den Haufen geworfen wird, was man vor den Wahlen versprochen hat. Ich halte das wirklich absolut für Wählerverachtung, was hier die CDU abzieht. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen.
Kommen wir gleich noch dazu. Ich würde gerne noch mal, weil wir gerade noch mal das internationale Thema hatten, Frau Weidel. Und deswegen fragte ich auch gerade nach Ihrem Demokratieverständnis und würde Sie gerne jetzt mal direkt noch mal fragen. Würden Sie sagen, dieses Land, Deutschland, hat eine funktionierende Demokratie, in der es bei Wahlen sauber, fair und klar zugeht?
Natürlich im Grundsatz. Richtig.
Was heißt im Grundsatz?
Im Grundsatz, ich habe es ja eben schon angeführt, hier und da passieren Fehler, da müssen Auszählungen wiederholt werden. Und dementsprechend funktioniert. Ja, natürlich. Aber ich möchte das demokratische System in Deutschland ergänzen durch Volksabstimmung.
Ja, das ist ja ein legitimer Wunsch.
Genau, richtig. Aber es wird nicht umgesetzt. Ich möchte, dass die Menschen ausgestattet werden über ganz wichtige Dinge, die sie für wichtig befinden, selbst noch mal zu entscheiden und abstimmen zu können.
Ich wollte gerne noch mal auf was anderes hinaus, weil wir reden ja über tatsächlich ein System, über den Westen, über eine Welt, die wir alle so kennen, mit der wir aufgewachsen sind und von der ich das Gefühl habe, sie geht gerade unter. Und ich würde noch mal gerne auf die Ukraine kommen. Würden Sie sagen, es ist schon ein Problem, wenn man sich anschaut, was da jetzt passiert, wenn man folgenden kleinen historischen Kontext mal im Hinterkopf hat? Als das große Sowjetimperium zusammengebrochen ist, saß die Ukraine auf dem drittgrößten Atomwaffenarsenal dieses Planeten. Drittgrößtes Atomwaffenarsenal der Welt. Und dann kamen drei, nämlich Russen, Amerikaner und Briten, soweit ich mich erinnere, und sagten, pass auf, wir wollen, dass ihr das abgibt. Und wenn ihr das tut, dann garantieren wir euch schriftlich, darüber gibt es Verträge, dann garantieren wir euch, dass wir euch schützen werden. Wir werden auf euch aufpassen. Wir machen das. Wir Amerikaner, wir Briten und wir Russen. Was sagt es Ihnen, wenn dann Jahre später einer derer, die diesen Vertrag mit unterschrieben haben, diesen Vertrag auf diese Art und Weise bricht und sagt, weißt du was, du kannst mich mal, wir überfallen dich jetzt. Und der Zweite, der diesen Vertrag unterschrieben hat, sagt letzten Freitag im Weißen Haus, weißt du was, du bist gar nicht überfallen worden, sondern eigentlich hast du selber dafür gesorgt, du bist eigentlich der Diktator und eigentlich bist du der Aggressor und eigentlich ist der Putin ein netter Junge, weil ich kenne den ganz persönlich. Und meine anschließende Frage wäre, was ist das sozusagen dann für eine Botschaft für Südkorea? Wie vermitteln wir Südkorea, dass es keine gute Idee ist, auch selber Atomwaffen zu haben? Wie vermitteln wir Japan, dass es keine schlaue Idee ist, sich selber mit Atomwaffen zu versorgen? Wie vermitteln wir anderen Ländern, Iran zum Beispiel oder Taiwan, dass es keine schlaue Idee ist, sich selber Atomwaffen zu besorgen. Das ist doch der große Kontext, in dem das alles stattfindet. Kann man das einfach alles so vergessen? Und ist dann unter dem Aspekt der J.D. Vance, den Sie da in München getroffen haben, immer noch so ein weiser, kluger Mann, der das alles ganz genau versteht? Oder ist das in Wahrheit ein skrupelloser Typ, der einfach seine Sachen durchzieht?
Was ist denn jetzt genau Ihre Frage, Herr Lanz?
Die Frage, ob Sie diesen Kontext sehen und ob das ein Problem ist. Wenn wir auf diese Art und Weise, Sie wollten ja Bundeskanzlerin werden. Wenn wir auf diese Art und Weise auf die internationale Ordnung pfeifen, wenn wir auf diese Art und Weise sagen, alles, was regelbasierte Werteordnung ist, die wir uns selber mal gegeben haben, ist uns alles egal, weil jetzt haben wir einfach mal andere Interessen. Ist das dann wurscht? Jetzt machen wir einfach nur noch Deals. Und wir machen auch nicht mal Deals, weil das ist ein viel zu gutes Wort für das, was da passiert ist. Das, was da passiert ist mit Zelensky, war kein Deal und auch nicht das Angebot für einen Deal, sondern das war räuberische Erpressung. Mhm. Die Ukraine fällt gerade unter die Räuber. So sehe ich das. Mhm. Und würden Sie sagen, wenn Sie Bundeskanzlerin jetzt wären, das kann man einfach so akzeptieren. Mhm. Können wir so miteinander umgehen?
Also als deutsche Bundeskanzlerin haben wir das Interesse unseres Landes zu vertreten und nicht das Interesse irgendeines anderen Landes.
Ich habe gerade über internationale
Landes.
Verträge
ja,
gesprochen.
Und darum sage ich das. Das ist in den letzten Jahren komplett aus dem Blick geraten. Wir haben als deutsche Bundesregierung die Interessen unseres Landes zu vertreten.
Also wir kümmern uns nur um uns. Wir machen es so wie die anderen auch. Germany first und der Rest ist scheißegal.
Ja, das ist alles so extrem so zusammengefasst. Und ich halte das für viel zu...
Ich habe Ihnen gerade einen historischen Kontext beschrieben.
Viel zu verkürzt.
Und das ist nicht verkürzt, sondern ich habe Ihnen sozusagen gesagt, was der Kontext ist, vor dem das alles stattfindet. Und es ist doch wichtig, das einmal zu verstehen.
Ja, genau. Und da habe ich Ihnen ganz klar gesagt, dass eine deutsche Bundesregierung deutsche Interessen zu verstehen hat, zu vertreten hat. Und das ist tatsächlich Germany first, wenn Sie dann einfach so wollen. Okay. Deutschland zuerst. Und vor allen Dingen kriegen wir das nur hin, indem wir auf Augenhöhe und partnerschaftlich mit unseren Anrainerstaaten umgehen, mit unseren größten Handelspartnern. So. Und vor allen Dingen hier direkt vor unserer Haustür, um es nochmal zu betonen, Frieden zu schaffen. Weil das ist in unserem Sicherheitsinteresse. Der Krieg in der Ukraine,
ich habe Ihnen ja gerade gesagt, wer für diese Sicherheit sorgen sollte und wer sogar Verträge dafür unterschrieben.
Sie haben das jetzt hier alles so in epischer Breite in den Raum gestellt. Darum lassen Sie mich das einfach nochmal sagen. Mhm. Der Krieg in der Ukraine, der entspricht überhaupt nicht in unseren Sicherheitsinteressen. Ganz im Gegenteil.
Da sind wir uns jetzt mal einig.
Darum ist in unserem Interesse, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und Deutschland hätte es sehr gut zu Gesicht gestanden, als neutraler Makler und Mittler dort reinzugehen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben ganz im Gegenteil, und das machen wir gerade noch weiter, wir drehen immer weiter es
Frau Weidel,
an der Eskalationsspirale. Und das halte ich für einen schweren Fehler in der deutschen Außenpolitik.
Eskalationsspirale? Sie erinnern sich an das Foto von Scholz bei Putin? Ganz kurz vor diesem Krieg, wo er ihn über Stunden verzweifelt versucht hat, von dem Wahnsinn abzuhalten. Sie erinnern sich an das Gespräch mit Scholz, von Scholz und Putin vor ein paar Monaten?
Erinnern Sie sich an die Rhetorik der deutschen Bundesregierung seit 3 Jahren? Was war denn da deeskalierend, Herr Lanz?
Es ist interessant, dass Sie die Schuld immer bei den anderen suchen. Das ist wirklich interessant.
Nicht.
Doch, Putin fällt Ihnen in dem Zusammenhang nicht ein. Sie sagen nicht, Putin, wissen Sie, es gibt da in Moskau
einen
Mann,
mich doch eben gefragt,
der kann mit einem einzigen Satz diesen Wahnsinn beenden.
Was ein deutscher Bundeskanzler machen würde.
Deutsche Interessen. Wir reden gerade über sozusagen die Frage, wie sich diese Welt verändert. Sonja Alvarez sitzt hier. Sind es deutsche Interessen, wenn wir jetzt plötzlich zum Beispiel auch in so einen Zollkrieg reinschlittern? Was bedeutet das eigentlich, was da gerade passiert?
Nein, das sind natürlich überhaupt keine deutschen Interessen. Deutschland ist eine Exportnation. Nahezu jeder vierte Arbeitsplatz hängt am Export. Und wir wollen ja auch gar nicht einen Zollstreit, schon gar keinen Zollkrieg. Aber auch das wird uns womöglich jetzt eben von Donald Trump und der US-Regierung aufoktroyiert. Und das ist natürlich fatal, sowieso in dieser wirtschaftlich herausfordernden Situation, in der wir uns befinden.
Was bedeutet das oder würde das bedeuten für die deutsche Wirtschaft, diese wenn wir jetzt auch Germany First machen würden, das ist ja so dieser nationalistische Sound, der da immer so durchkommt. Was würde das bedeuten für Deutschland?
Ja, Germany First wäre eine Strategie, die ja für den Standort Deutschland ganz fatale Folgen hätte. Das ist ein Ansatz, den man auf gar keinen Fall verfolgen sollte, denn nur Deutschland kann innerhalb der Europäischen Union als Werte und auch als Wirtschaftsgemeinschaft stark auftreten gegenüber den USA, gegenüber China, aber natürlich auch gegenüber anderen Ländern, mit denen wir Freihandelsabkommen abschließen sollten. Und deswegen ist eben auch dieser Ansatz der AfD, Frau Weidel hat ja schon mit einem sogenannten Dexit mal geliebäugelt im Anfang 2024 im Interview mit der Financial Times. Das hätte ja, das würde Deutschland sehr viel Geld kosten. Das IW Köln, das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln hat das mal ausgerechnet. Das wären 690 Milliarden Euro und 2,5 Millionen Arbeitsplätze, die dadurch vernichtet würden.
Und bei wie viel?
2,5 Millionen.
Mhm. Arbeitsplätze,
ja.
Die weg wären.
Ja.
Wissen Sie, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, wenn die EU einen stabilitätspolitischen Rahmen verlässt, und Sie sind ja bei der Wirtschaftswoche und darum kennen Sie sich da aus, dann ist die Geschäftsgrundlage entfallen. Und dann muss man es der deutschen Bevölkerung freistellen, darüber abzustimmen, über den Verbleib in der Europäischen Union oder nicht. Das habe ich gesagt. Das ist ein großer Unterschied. Und vor allen Dingen, was habe ich noch gesagt? Die Ummantelung der Europäischen Union muss immer der freie Binnenmarkt sein. Das ist das, was Europa ausmacht. Was ich aber nicht haben möchte, und das gebe ich hier ganz offen zu, und das ist auch unser Parteiprogramm, ist, wir wollen diesen gesamten bürokratischen Überbau nicht von Verbotspolitik. Wir wollen einen freien Markt haben, wir wollen freien Wettbewerb haben. Wir wollen aus Brüssel von der Leyen keine Heizungsgesetze haben, keine Verbrennerverbote. Im Übrigen waren wir als AfD-Fraktion 2018 die einzigen im Deutschen Bundestag, die dagegen klagen wollten, dass dieses Verbrennerverbot kommt. Im Übrigen waren alle Parteien, auch die CDU, dafür. Wir sagen ganz klar, das ist übergriffig von Seiten der Europäischen Union. Das muss zurückgebaut werden. Und die Kompetenzen müssen in den nationalen Parlamenten liegen, wo auch die gewählten Volksvertreter sitzen. Weil dieses ganze Gebilde, das supranationales Recht, nationales Recht bricht und dass der Wettbewerb durchbrochen wird durch diese gesamte Verbotspolitik von irgendwelchen Beamten, die von Marktwirtschaft keine Ahnung haben, das sind irgendwie 30.000, 40.000, das muss ja alles der Steuerzahler zahlen. Das ist etwas, was wir nicht mehr haben wollen und was auch den freien Wettbewerb stört. Und die Europäische Union würde in einem weiteren Bereich Sinn machen, und zwar in der gemeinsamen Grenzsicherung. Da hat sie eklatant versagt, das wissen wir. Schengen, ne, ist gescheitert, das wissen wir seit den permeablen Außengrenzen. Und es würde Sinn machen, dass wir eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik endlich mal umsetzen würden. Und da bin ich sogar ganz bei Emmanuel Macron, der gesagt hat, wir müssen eigentlich die europäische Säule innerhalb der NATO stärken, dass sie überhaupt erstmal, und das war auch eben Ihre Ursprungsfrage, was würde man tun als deutsche Bundesregierung? Wir müssen doch einfach erst auch mal unsere Interessen formulieren. Und die europäischen Interessen sind grundsätzlich andere als die der Amerikaner. Aber man muss einfach sich mal hinsetzen und überhaupt erst mal formulieren, wo wir auseinandergehen.
Ich möchte ganz kurz einmal auf dieses Thema Verbrennerverbot eingehen, weil ich finde, das ist eine absolut provinzielle Diskussion. Frau Weil, Sie haben doch selber in China gelebt und gearbeitet, soweit ich weiß. China ist heute der Leitmarkt für die Automobilindustrie. China setzt komplett auf die E-Automobilität. Das heißt also, wir müssen mehr E-Autos produzieren. Das ist ein Wettbewerb, den wir uns stellen müssen und wo wir noch mehr aufzuholen haben. Jetzt sich wieder rückwärtsgewandt dem Verbrenner zu widmen, wird uns doch nur noch weiter zurückwerfen in diesem Wettbewerb.
Ich will nur mal ein Wort sagen.
Lassen Sie mich darauf antworten.
Ich würde vielleicht ein Wort zu den europäischen Institutionen.
Ich würde gerne darauf antworten. Es geht doch gar nicht darum. Es geht darum, dass wir einen freien Wettbewerb haben und dass wir mit der Subventionspolitik, also einerseits mit der Bevorzugung einer Technologie und einer Benachteiligung am Markt von einer anderen Technologie, dass wir damit aufhören. So, das ist Punkt eins. Es soll doch der Verbraucher ganz frei entscheiden, was er einkaufen will. Und es soll vor allen Dingen auch der Produzent, also die Automobilproduzenten, ganz frei entscheiden, was sie produzieren. Das ist Angebot und Nachfrage, das ist der freie Wettbewerb. Und der wurde ganz stark durch Subventionspolitik und durch Verbrennerverbote verzerrt. Und das hat dazu geführt, dass vor allen Dingen wir Deutschen nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Durch diese Verzerrung und dadurch auch durch verspätete Technologieanwendungen. Anpassung. Die Chinesen sind natürlich da voll reingestoßen, da gebe ich Ihnen recht. Die sind jetzt führend
auf dem Automarkt
durch eine starke Industriepolitik. Das haben damals die Japaner auch gemacht. Aber es ist einfach letztendlich so, wir müssen uns dem Wettbewerb stellen. Und da sollen wir doch einfach den Verbraucher und die Unternehmen frei entscheiden lassen, was sie produzieren und nachfragen. Das ist mein Petitum.
Ich finde es spannend, dass Sie so stark gegen die europäischen Institutionen sind, insbesondere die Kommission. Ich meine, da gibt es sehr wahrscheinlich sehr viel zu verbessern und auch viel zu kritisieren. Aber spannenderweise ist ja der Einzige, der den Zollkrieg in der ersten Trump-Administration verhindern konnte, Jean-Claude Juncker gewesen, indem er ins Weiße Haus gefahren ist und als Donald Trump ganz massive Zölle gegen die Europäische Union, gegen Deutschland angekündigt hat, damit einer starken europäischen Position auftreten konnte. Also ich glaube, es gibt natürlich einen großen Reformbedarf an Europa, auch an der Europäischen Kommission. Das will ich gar nicht verneinen. Aber ich fürchte, wir werden erst dann merken, was die europäischen Institutionen auch für einen Wert haben, wenn wir sie noch mehr beschädigen, als sie es momentan schon machen. Und wie gesagt, das war das einzige Erfolgsbeispiel gegenüber der angekündigten Zollpolitik von Donald Trump, die wir in Europa hatten. Denn auch jetzt sieht man ja wieder, und das ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht verstehen kann, jeder europäische Regierungschef fährt einzeln nach Washington, versucht sich irgendwie bei Donald Trump einzuschleimen und die Gunst zu gewinnen. Am Ende des Tages wird uns das, glaube ich, nicht viel helfen. Und da wäre es stark, wenn wir als Europa tatsächlich mit einer einigen Stimme sprechen könnten. Insofern ist, glaube ich, in diesen Zeiten, wo sich Amerika so stark zurückzieht aus Europa, ist ja nicht die Lösung, dass wir weniger auf europäischer Ebene zusammenarbeiten, sondern dass wir eigentlich die europäische Institution stärken, damit sie vernünftig europäische Interessen vertreten kann. Denn jedes einzelne Land einzeln auf der Welt, das wird nicht funktionieren.
Die Europäische Union hat in der derzeitigen Form, ich habe es eben schon angedeutet, erhebliche Demokratiedefizite. Und ich glaube, die Europäische Union hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Europa insgesamt schwach geworden ist, dass wir nicht mehr ernst genommen werden. Es wird bemängelt, dass wir keine Führung haben. Von der Leyen kann sicherlich nicht die europäischen Länder vertreten. Das ist nicht möglich. Sie wird doch nicht ernst genommen. Und dementsprechend plädiere ich für einen Rückbau. Das habe ich Ihnen ja gerade dargelegt. Also, und das ist auch der Grund, warum wir wieder starke Staaten, und die habe ich Ihnen ja beantwortet, starke Staaten brauchen und eine gute verantwortungsvolle Staatsführung. Und das kann ich weder in Frankreich gerade leider sehen, noch in Deutschland. Uns ist hier gerade eine Regierung implodiert. Wir haben jetzt einen designierten CDU-Kanzler, der unbedingt Kanzler werden will, nur linke Politik macht. Wir machen jetzt hier eine Orientierung in einer 16%-Partei wie der SPD. Also unglaublich, was hier gemacht wird gegen den Wählerwillen. Der Wähler hat ganz klar entschieden, er will einen Politikwechsel haben. Er will Mitte-Rechts. Was wird jetzt gemacht? Man orientiert sich als CDU. Friedrich Merz, macht man dann hier 16% SPD.
Ich bezweifle einfach, dass wir als 27
gigantische Verschuldung.
Ich zweifle einfach, dass wir als 27 Einzelkämpfer in der Welt mehr erreichen als mit einer starken Stimme. Das ist, glaube ich, der grundlegende Unterschied. Und wenn Sie sagen, jedes Land soll sagen, America first, Germany first, etc.
Von der Leyen
etc.,
ist nicht mal gewählt.
Etc. Natürlich ist Frau von der Leyen gewählt.
Nein, sie ist doch demokratisch überhaupt gar nicht legitimiert. Die Kommission ist nicht
Unsinn.
Legitimiert.
Es ist doch, ach, ist doch
das ja,
wirklich,
was vom
das
Europäischen
wirklich,
Parlament
das ist,
oder
wie,
da wo die ganzen Bürokraten sitzen.
Das ist ja wirklich Unsinn.
Nein, sie ist nicht legitimiert, Frau
von der
Leyen.
Und das Problem ist, wenn Sie sagen, Sie vertreten den Standpunkt, jedes Land soll seine eigenen Interessen vertreten und durchsetzen. Ja, kann man machen. Ich glaube, das ist exakt die Politik, die uns vor 120 Jahren sozusagen im Hochimperialismus am Ende des Tages in den Ersten Weltkrieg geführt hat. Weil jedes Land nur auf sich geschaut hat. Es gab keine Interessengemeinschaften, es gab keine Bündnisse, es gab keine Verflechtungen zwischen den Staaten. Sie wollen ja alles wieder entflechten. Ist Ihr gutes Recht, dass in der Meinungs...
Es ist wirklich absurd. Natürlich ist Frau von der Leyen demokratisch legitimiert durch das Europäische Parlament. Und das, was Frau Weidel hier sich offenbar wünscht, diesen Zerfall der Europäischen Union, das ist ja auch genau das, was Donald Trump
Reform.
Und was J.D. Vance möchten. Also, dass sie wollen Europa, sie wollen die Europäische Union schwächen. Und genau das dürfen
selbst.
Wir,
machen
das genau, nein, genau das dürfen wir eben nicht zulassen.
Mhm. In dem Zusammenhang, Sie sagten immer wieder, Frau Weidel, unsere Hand ist ausgestreckt. Sie sagten gerade auch, Deutschland wünscht sich eine Mitte-Rechts-Regierung. Würden Sie tatsächlich mit Friedrich Merz in eine Koalition eintreten?
Also Friedrich Merz hat sich demaskiert. Also ich habe davor auch im Wahlkampf gewarnt. Die Versprechen heute sind morgen nichts mehr wert.
Also genau,
das
hat er ja auch.
Nein, also Friedrich Merz kann man sich nicht vorstellen. Ich halte den Mann
jetzt
für
jetzt nicht mehr. Sie haben immer wieder gesagt,
der Mann ist einfach. Das hat er ja gezeigt. Der Mann ist nicht integer. Und dementsprechend kann man mit ihm und
seit heute ist das
ja,
so
ja,
oder seit
und,
wann ist das so
und ja seitdem er alle Wahlversprechen gebrochen hat, also er kann sich ja, es hat ja keine 24 Stunden
also Sie
gedauert,
schließen eine Koalition
alles,
mit der
mit dieser CDU auf jeden Fall unter Friedrich Merz, das was Sie jetzt gesehen haben hier, verfassungswidrig, Sonderschulden in dem gigantischen Ausmaß
einfach
zu beschließen, das wird uns in solche eklatanten Verwerfungen stürzen. Ich halte diese Politik von Ihnen für völlig unseriös, was Sie da gerade machen.
Also das ist ja eine gute Nachricht
so,
am heutigen
Fall.
Abend,
eine
dass die AfD kein Interesse mehr an Regierungsverantwortung hat.
Ist ja wieso? Sie haben
sie
auch die Brandmauer eingezogen. Sie haben
müssen
sich
sie
eingemauert.
Ihren Wählern, müssen Sie ja dann Ihren
die
Wählern.
Aber Sie haben ja bis jetzt immer gesagt, das kann ja demokratietheoretisch nicht sein, dass man sozusagen eine konservative oder sogar rechte Politik wählt und am Ende kriegt man eine Mitte-Links- oder sogar linke Regierung.
Ja,
die haben auch gerade darauf abgestellt und haben gesagt, und jetzt lassen wir uns treiben und eine 16%-Partei wie die SPD bestimmt sozusagen wieder die politische Agenda. Das heißt, und so haben Sie immer wieder erklärt und begründet, warum natürlich Friedrich Merz mit Ihnen, weil das ja der Wählerwille ist in Ihrer Lesart, warum der mit Ihnen eine Koalition machen sollte. Jetzt ziehen Sie das zurück. Sie sagen mit Friedrich Merz auf gar keinen Fall.
Also das, was wir jetzt in der letzten und in dieser Woche gesehen haben, das ist völlig unseriös, was die CDU hier macht.
Könnten Sie das denn, wenn Sie mit in Ihrer Partei, hätten Sie denn sozusagen den Rückhalt in Ihrer Partei, eine Koalition mit der CDU zu machen?
Unter der Führung von Friedrich Merz definitiv
und ohne,
nicht. Und das würde ich auch
unter welcher dann?
Und das würde ich auch selbst nicht unterstützen.
Unter welcher dann? Welche CDU müsste das sein?
Ja, das muss eine CDU sein, die tatsächlich zu ihren Wahlversprechen steht, die sie maßgeblich von uns abgeschrieben hat und nicht plötzlich 24 Stunden später umfällt und nur noch linke Politik macht und ihr das Steuergeld zum Fenster rauswirft. Wo leben wir eigentlich? Das, was hier gerade beschlossen werden soll, nächste Woche, ist an Unseriösität überhaupt gar nicht mehr zu unterbieten. Das ist ein Fanal, das ist ein finanzpolitischer Staatsstreich, um es hier mal ganz deutlich zu sagen. Und ich bin schockiert über die Unsicherheit. Ja, sicher, was soll das denn sein? Dieser Bundestag, der alte Bundestag, ist nicht mehr legitimiert. Wir hatten Wahlen.
Da waren wir am 6. Januar in Amerika ganz dicht dran.
Und dann urplötzlich sollen solche Maßnahmen vom alten abgewählten Bundestag beschlossen werden, obwohl die Allbedürftigkeit überhaupt gar nicht gegeben ist.
Hat sie da einen Punkt?
Das dürfen Sie da nicht machen.
Sie hat keinen Punkt, weil es
hat
muss
sie,
ja,
hat sie
man muss
Punkt,
ja,
wenn sie, ja, wenn sie moniert und sagt, ja, da wurde ein Wahlversprechen gebrochen.
Nein, man kann ja in die Verfassung schauen.
Schuldenbremse?
In der Verfassung, in der Verfassung steht, dass der Bundestag solange, es gibt keine parlamentslose Zeit in unserer Verfassung. Der Bundestag ist legitimiert bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich neuer Bundestag konstituiert.
Ich habe Ihnen einen Satz vorgelesen. Sie haben gesagt, wir können nicht dreieinhalb Jahre so tun, als wäre die Schuldenbremse für uns das Wichtigste auf der Welt. Und in der Woche nach der Wahl schleifen wir sie dann.
Ja, ich habe die Entscheidung,
Herr Lanz, das wäre ein gebrochenes Wahlversprechen.
Ich habe die Entscheidung sehr hart kritisiert, die finanzpolitisch getroffen worden ist. Und ich will es mal so sagen, dass wir für die Bundeswehr mehr investieren müssen, das ist, glaube ich, vielen Leuten klar. Mhm. Vielen in der AfD ist es nicht klar. Aber natürlich ist die Entscheidung, die Schuldenbremse an der Stelle auszusetzen, meiner Meinung nach die falsche.
Das war ja schon vor der Wahl klar, ne?
Nein, das war nicht klar.
Doch.
Nein.
Es gibt doch nur nur ein einziges gutes Argument, um das jetzt so zu machen. Das wäre, die Lage hat sich verändert.
Ja.
Sorry, das sehe ich nicht. Wir haben seit drei Jahren Krieg in der Ukraine. Wir haben seit drei Jahren das Szenario klar, es könnte sehr gut sein, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Es könnte sehr gut sein, dass die NATO plötzlich in Frage steht. Es könnte sehr gut sein, dass die Amerikaner ihre Unterstützung zurückziehen. Und das fing schon mit Obama an. Das hat gar nicht Trump angefangen. Das ist eine ganz lange Geschichte. Das heißt, das Argument, die Lage hat sich verändert, ist kein Argument.
Ja, ich habe da gar keinen
Dissens. Was ist es dann? Ist es ein gebrochenes Wahlversprechen?
Nein, der Punkt ist, dass Ich kritisiere, dass man das nicht über das Sondervermögen auch für den militärischen Bereich realisiert hat, sondern durch die Aussetzung der Schuldenbremse in dem Bereich. Und das ist ein Fehler. Aber dass man ein Sondervermögen für die Bundeswehr braucht, ich meine, wir haben es doch in der letzten Legislatur sogar als Opposition mit beschlossen, dass man ein Sondervermögen für die Bundeswehr braucht.
Das haben wir alle klar, aber Ihre Leute haben bis zum Schluss gesagt, auf gar keinen Fall machen wir das.
Ja, ich hätte es besser gefunden, wenn wir auch den militärischen Teil, den Infrastrukturteil sehe ich sowieso kritisch, aber wenn wir vor allen Dingen den militärischen Teil durch ein Sondervermögen gelöst hätten, so wie wir es vor 2 Jahren auch gemacht haben,
das wäre der bessere Punkt gewesen. Wir reden doch hier heute Abend auch auf einer anderen Ebene über die Glaubwürdigkeit von Politik, über die Frage, was uns dieses System eigentlich wert ist, wie angreifbar dieses System ist. Frau Weidel möchte ein etwas anderes System, auch mit Hilfe von Volksbefragungen. Ich habe geredet über dieses Geraune, dass die Demokratie nicht mehr funktional ist und so weiter. Das beschädigt doch die Glaubwürdigkeit von Demokratie auf eine Art und Weise, wie man sich das eigentlich nur träumen kann, wenn man Frau Weidel ist.
Nein, das ist ein Punkt von vielen. Es ist ein wichtiger Punkt, aber es ist trotzdem ein Punkt von vielen.
Sie haben wie eine Monstranz das Mantra der Schuldenbremse die ganze Zeit vor sich hergetragen.
Ich finde es falsch, dass diese Lösung gewählt worden ist von der CDU und der SPD.
Was ist das? Ist das ein gebrochenes Wahlversprechen, frage ich nochmal.
Nein, das ist ein Punkt, den man besser durch ein Sondervermögen hätte lösen
müssen. Sie haben die ganze Zeit diese Regierung genau damit gejagt. Sie haben denen gesagt, pass auf, ich habe den schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten. Das mit ihm im Kanzlerduell, sagte Friedrich Merz, wie weit wollen wir das mit den Schulden eigentlich noch treiben? Mhm. Sollen das alles unsere Kinder bezahlen? Die Wahl vorbei und derselbe Friedrich Merz sagt, okay, das mit den Kindern war vielleicht nicht so gemeint.
Das hat er so nicht gesagt, wissen Sie auch.
Das mit den Kindern und, hat er so gesagt?
Ja, aber jetzt nicht nach der Wahl so passiert.
Ich habe das jetzt so interpretiert, also, weil das heißt übersetzt.
Ich glaube, dass es richtig ist, sehr viel Geld in die Bundeswehr und in die Verteidigungsfähigkeit zu investieren. Ich habe das
nicht der Punkt. Ja. Darüber waren wir uns alle einig. Aber muss man das dann vor der Wahl sagen, wenn man es nach der Wahl tut?
Wir haben vor der Wahl gesagt, dass wir Geld in die Verteidigung investieren müssen. Der Punkt war nur,
Sie haben
und das
immer,
kritisiere
immer,
ich.
Immer erzählt, das schaffen wir beim Bürgergeld, das machen wir mit der Migration, das sparen wir irgendwie bei den Sozialsystemen.
Ich habe gesagt, wir brauchen 2 Punkte nach der Wahl. Wir brauchen einen Kassensturz und wir brauchen Strukturreform.
Und wenn das Geld nicht reicht, so als wüssten wir nicht, was da drin ist.
Und wenn das, ja, weiß glaube ich auch, ist nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt. Und wenn das Geld nicht reicht, dann müssen wir es am besten durch ein neues Sondervermögen realisieren und nicht nur durch eine Aufsetzung der Schuldenbremse.
Okay, Sie wollen jetzt nicht sagen, dass es ein gebrochenes Wahlversprechen ist. Frau Alvarez, was ist es für Sie? Wie nehmen Sie das wahr, als jemand, der, ich habe es ja gerade zitiert, harte Kritikerin der Schuldenbremse immer war?
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass das keine Lage ist, die man nicht hätte vorhersehen können. Die Union war mit Vertreterinnen und Vertretern ja im Sommer selbst beim Parteitag der Republikaner. Im Juli hat dort wörtlich vorgerechnet bekommen, wie viel wir eigentlich den Amerikanern schulden dafür, dass wir eben nicht bisher unsere NATO-Ziele erfüllt haben. Wir haben sie jetzt zuletzt erfüllen können, eben dadurch, dass wir dieses Sondervermögen hatten. Das läuft jetzt aus. Friedrich Merz ist im Wahlkampf gewarnt worden davor, dass es eben im neuen Bundestag womöglich keine Zweidrittelmehrheit geben könnte. Er hat es zwar zwischenzeitlich angedeutet, dass er flexibel sein könnte, was die Schuldenbremse angeht. Aber klar, hat er damit im Wahlkampf ganz klar geworben.
Aber hat Friedrich Merz jemals ausgeschlossen, dass wir nach der Wahl auch für den militärischen Teil, für die militärische Aufrüstung in Deutschland auch neue Schulden aufnehmen müssen? Hat er das jemals ausgeschlossen?
Nein, das hat er nicht ausgeschlossen. Ja, also. Aber er hat eben gesagt, wir wollen die Schuldenbremse einhalten. Und er hat nicht erklärt, wie er denn eben diese notwendigen Mittel dann herbeizaubern möchte. Weil es ist ja auch klar, dass allein durch Streichung beim Bürgergeld nicht die entsprechenden...
Nee, das ist doch völlig klar.
Ja, eben, aber das hat er ja suggeriert, dass das möglich sein könnte. Ja, aber er hat jetzt nun mal nicht mehr im neuen Bundestag die Mehrheiten und muss jetzt eben diesen Weg gehen, den man sicherlich umstritten finden kann.
Wie sehr schafft das Frust, Herr Bender?
Ja, also ich will nur mal einen Schritt zurückdrehen. Stellen wir uns mal vor, Friedrich Merz würde jetzt sagen, ich habe das so versprochen, wir hatten das im Wahlprogramm und deswegen machen wir es nicht. Das wäre eine Katastrophe für Deutschland, das wäre unvorstellbar. Und wir können ihm das natürlich vorwerfen, man muss ihm zugutehalten, er hat es im Kanzlerduell ja angedeutet, hat dann gesagt, man kann über eine Reform der Schuldenbremse diskutieren. Aber es ist einfach eine Lage, in der er gar nicht anders handeln kann.
In dem Zusammenhang, sehr interessante Frage. Ich habe vorhin Frau Weidel gefragt, ob sie denn mit der CDU koalieren würde. Sie hat gesagt, mit dieser CDU auf gar keinen Fall. Sie sagen, Herr Bender, Frau Weidel würde wahrscheinlich auch mit einer anderen CDU nicht koalieren, weil, und ja, das ist Ihre These, sehr interessant, es gibt da nicht nur die Brandmauer von der CDU in Richtung AfD, sondern Sie sagen, da gibt es auch eine andere, nämlich von der AfD zur CDU. Warum?
Genau, also Frau Weidel hat am Wahlabend im Fernsehen gesagt, die Hand ist ausgestreckt, und sofort hat Björn Höcke in eine andere Kamera gesagt, ich bin gegen eine Koalition mit der CDU als Juniorpartner, ich werde das auch in den Gremien vertreten und so weiter. Und ich hatte schon vor anderthalb Jahren mal mit führenden AfD-Politikern darüber gesprochen, die sagen dann gerne, ja, wir streben das schon an, weil die Union dann getrieben wird. Ne? Dann wird Friedrich Merz alle zwei Wochen gefragt und wird er die Brandmauer verletzen oder nicht. Mhm. Aber in dem Moment, in dem irgendein Union-Politiker diese Hand ergreifen würde, müssten sie eigentlich schreiend aus dem Raum rennen, denn dann haben sie sofort einen Flügelstreit. Ich würde es nicht der Union empfehlen, das auszuprobieren, denn sie würde auch zerbrechen daran. Aber die AfD hätte sofort den Druck, gegen radikale Kräfte vorzugehen. Das war immer der Traum von Frauke Petry zum Beispiel, als Juniorpartner der CDU in Sachsen zu regieren und solche Sachen. Deswegen hat sie ja Parteiausschussverfahren gegen Höcke gemacht. Und es würde sofort alle Gräben wieder aufreißen in der AfD und es gäbe sofort einen Flügelstreit.
Aber daran sieht man ja, wer sich am Ende des Tages in der AfD durchsetzt. Das ist nicht Frau Weidel, obwohl sie formell Vorsitzende ist, sondern das ist am Ende des Tages selbstverständlich Björn Höcke, auch wenn er formell nicht Vorsitzender ist. Er ist de facto natürlich der starke Mann und die führende Figur in der AfD. Deswegen ist es gar keine Frage, mit der AfD zu koalieren, weil am Ende des Tages eben extreme Kräfte den Ton angeben. Und was ich Frau Weidel vorwerfe, also ich glaube, Björn Höcke werfe ich vor, dass er einfach ein Rechtsextremist ist. Was ich Frau Weidel nicht vorwerfe, ist, dass sie Rechtsextremistin ist, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, dass sie einfach eine Opportunistin ist. Denn vor wenigen Jahren war sie ja noch dafür, dass Björn Höcke aus der Partei geschmissen wird wegen zu großem Rechtsextremismus. Und nur ein Parteigericht hat das gestoppt. Der Bundesvorstand hat das schon beschlossen. Sie waren dafür. Später haben sie gemerkt, alles klar, Björn Höcke ist mittlerweile so mächtig, an dem führt kein Weg mehr dran vorbei. Und dann mache ich doch lieber irgendeine Sorte von Deal mit ihm. Und Sie sind jetzt sozusagen vorne, das ist die Strategie der AfD, Sie sind vorne, machen vielleicht einen eleganten und mittigen Eindruck im Wahlkampf, aber sind am Ende des Tages natürlich nicht mehr als ein Feigenblatt für eine rechtsextreme AfD von Björn Höcke.
Man muss noch ergänzen. Gut, das ist natürlich
Sie waren doch dagegen, dass Björn Höcke aus der AfD rausgeschmissen werden soll.
Ich will den Antrag zitieren von damals. Sie haben ja dafür gestimmt, da wurde Björn Höcke eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus attestiert. Und heute sagen Sie, er wäre ein Minister, das erinnert ein bisschen an J.D. Vance, über den wir schon gesprochen haben. Der hat Trump mit Hitler verglichen vor einigen Jahren. Und heute ist er sein Sprachrohr und sein Vizepräsident. Also diese Flexibilität im Moralischen auch, die verstehe ich nicht.
Also ich bin wirklich erstaunt, dass das hier gerade aus der Ecke kommt mit Opportunismus. Die größten
Antworten Sie doch einfach die auf die Fragen, Frau Weidel. Nicht ablenken vom Thema.
Aber wir wollen doch einfach festhalten, was Sie eigentlich sind als CDU. Sie haben Ihre Wahlversprechen maßgeblich alle gebrochen.
Lenken Sie nicht vom Thema ab, beantworten Sie doch einfach die Frage,
Sie
warum
haben
Sie Ihre Wahlbetrug Meinung
sich begangen haben. Richtig. Und im Übrigen, um bei den Definitionen einfach mal zu bleiben, es ist kein Sondervermögen, sondern es sind Sonderschulden. So, Sondervermögen ist schon mal falsch.
Das
Sie hatten sogar in Ihrem Wahlprogramm stehen. Ja gut, aber ich möchte einfach auch zu diesem Komplex einfach noch was sagen, weil ich dazu gar keine Gelegenheit hatte. Das ist ja wunderbar.
Entschuldigung, mehr geht ja nicht.
Wie hier von Seiten der CDU rumjongliert wurde. Die Schuldenbremse war Bestandteil sogar des Wahlprogramms. Und darum muss man hier überhaupt gar nicht rumreden. Sie weichen das alles auf. Sie schmeißen alles über den Haufen. Sie betrügen ihre eigenen Wähler. Es wird zu enormen Verwerfungen kommen am Kreditmarkt. Es wird zu finanzpolitischen Verwerfungen kommen. Es wird enorme Auswirkungen haben auf den Euro. Der wird abwerten. Wir haben eine importierte Inflation. Und vor allen Dingen, was glauben Sie eigentlich, woran sich die Kredite und die Hypotheken der Häuslebauer orientieren? Genau, vielleicht wissen Sie es nicht. Ich erkläre es Ihnen gerne. An den 10-jährigen Staatsanleihen, deren Rendite jetzt schon innerhalb von wenigen Stunden gesprungen sind. Und zwar nicht um einen Basispunkt, zwei, nein, um 16 Basispunkte. Nein, Basispunkte. Basispunkte 16 Basispunkte. So. Und was glauben Sie, was das für die gesamten Häuslebauer bedeutet? Uns wird der Kreditmarkt um die Ohren fliegen. Und das ist Ausfluss Ihrer unseriösen Politik. Absurd, erklären Sie das doch einfach mal Ihrem Vorsitzenden.
Stopp, einmal ganz kurz. Wenn Sie den Punkt machen,
sehr lange Thema
ganz kurz, ich würde gerne die Expertin genau in der Runde noch mal fragen, Frau Alvarez.
Bitte.
Ist das so? Ist das der Zusammenhang? Ist das, was passieren wird finanzpolitisch?
Ja, also natürlich werden wir enorme Zinslasten durch diese Entscheidung haben. Und man muss die auch sicherlich in zwei Teile teilen. Also das eine ist die Schuldenbremse, wo es eben um die Verteidigungsaufgaben geht. Und das andere sind die Infrastrukturausgaben mit dem Topf von 500 Milliarden Euro. Aber gerade mit Blick auf die Verteidigungsausgaben hat es ja der Kollege Bender auch nochmal klar gemacht, dass Friedrich Merz jetzt eigentlich keine andere Wahl hatte, mit Blick eben auch auf die geopolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen,
genau,
da jetzt eine Lösung zu finden.
Die Argumente haben wir diesbezüglich schon ausgetauscht. Ich würde trotzdem nochmal gerne erinnern an die Frage vom Kollegen Bender, der sagte, und ich, 2017 war das doch. Es war 2017, da hat Björn Höcke eine erinnerungspolitische Wende, 180-Grad-Wende gefordert. Und haben Sie damals mit den Parteiausschluss verfolgt, sind damit gescheitert. Parteiausschluss, muss man immer sagen, ist auch nicht einfach. Heute sagen Sie, dieser selbe Björn Höcke, den könnte ich mir sogar als Minister vorstellen. Und auf die Frage, ob das nicht ein Widerspruch ist zu dem, was Sie 2017 betrieben haben, nämlich im Parteiausschlussverfahren, sagen Sie, und das fand ich bemerkenswert, da habe ich mich damals geirrt, das war ein Fehler. Ist so eine harte Aussage, ich meine, da geht es ja um was. Ist das wirklich einfach nur ein kleiner Fehler? Oder ist das jemand, der eine Weltanschauung, ein Weltbild hat, von dem man sagen muss, nee, das wollen wir nicht. Und das wollen ehrlich gesagt auch Sie nicht, Frau Weidel. Und deswegen haben Sie ja dieses Parteiausschlussverfahren gegen ihn betrieben. Was ist passiert, dass dieser Mann, der das nie zurückgenommen hat, was ist passiert, dass Sie den plötzlich für ministrabel halten?
Ich finde es sehr gut, dass Sie eigentlich Ihre eigene Frage beantwortet haben. Es war in der Tat ein Fehler. Es war eine...
Nicht mehr.
Es war eine... Ja gut, ich meine, das war vor 8 Jahren, 2017, das war im Lichte seiner Dresdner Rede. Ich habe diese Frage auch schon ganz oft beantwortet. Mhm. Ich mache es gerne nochmal, weil das permanent auch in den Raum gestellt wird. Dieses Land hat zwar ganz andere Probleme, wir können gerne über Höcke reden, den ich tatsächlich...
Wir sind am Ende der Sendung,
nein, gerne. Lassen Sie uns einfach über Höcke reden, weil es gar keine anderen Probleme gibt. So, ich beantworte
Frau Weidel,
Ihnen
das
gerne.
Machen Sie das nicht klein, es ist ja wichtig zu verstehen.
Nein, das mache ich ja gar nicht. Ich möchte es ja gerne ganz, ganz hoch machen.
Es ist ja wichtig zu verstehen, um Sie.
Es geht ja auch um Sie, es geht um dieses Land und darum möchte ich gerne noch mal über Herrn Höcke sprechen, nicht wahr? So, das war im Lichte seiner Dresdner Rede, die mich damals schockiert hat. Und er konnte das sehr gut erklären. Und ich konnte Björn Höcke in der Zwischenzeit, in den letzten Jahren, sehr gut kennenlernen. Das stimmt, wir sind zusammengerückt. Ich halte sehr viel von Björn Höcke. Und der Mann möchte Ministerpräsident von Thüringen werden. Und er wird es auch. Und dabei unterstütze ich ihn nach Kräften, weil nämlich dann wird für Ordnung gesorgt. Endlich mal. Da wird Recht und Gesetz umgesetzt, so wie es die Menschen in diesem Land verlangen.
Aber was hat sich denn
es ist alles in Unordnung geraten. Die CDU hat eine Herrschaft des Unrechts in diesem Land
etabliert. Hat nie was davon zurückgenommen.
Offene Grenzen, Rechtlosigkeit, es wird nichts mehr umgesetzt. Okay. Und jetzt noch dieses finanzpolitische Fiasko. Also seriöse Politik sieht anders aus.
Aber jetzt haben Sie den Lebenspunkt nicht erklärt von Herrn
Darum Lücke. Werden die okay. Wähler sich auch für die AfD langfristig entscheiden.
Nicht mein Thema. Ich wollte einfach nur mal verstehen, was da passiert. Ist. Und in dem Zusammenhang eine letzte Frage. Maximilian Krah gehört jetzt auch dieser neuen Bundestagsfraktion an. Auch jemand, von dem Sie sich distanziert haben. Jemand, von dem Marine Le Pen sagt, er ist mir zu ekelhaft, das will ich nicht. Jemand, der sagt, Feministinnen sind grässlich und hässlich. Wie finden Sie so einen? Den haben Sie jetzt umarmt im Bundestag.
Ja, also grundsätzlich erstmal jeder in unserer Fraktion, der aufgestellt wird, der gewählt wird, der hat sogar ein Direktmandat gewonnen. Die Wähler in Chemnitz finden das gut, was er macht.
Ist Ihnen egal?
Und dementsprechend ist das, also ich rede natürlich mit unseren Abgeordneten und dementsprechend wird sich Herr Krah genauso wie alle anderen...
Ist jemand, der gegen den ermittelt wird, weil er Geld aus Russland bekommen haben soll, ist jemand, in dessen Vorzimmer ein mutmaßlich chinesischer...
Bitte? Ja,
aus China.
Das ist ja erstmal...
Beides. Es ist beides. Wir reden über Russland und wir reden über China.
Korruptionsskandale da in Ihrer Partei
stört Sie
aber genau das Ganze, das steht ja noch aus. Wissen Sie, alles, was da in den Raum gestellt wird. Ich finde, Herr Krah soll erstmal mitarbeiten und dementsprechend sich auch vernünftig einbringen.
Und
ich muss Ihnen eins sagen, ja bitte.
Ja, eine letzte Frage in dem Zusammenhang. Es gibt einen, den Sie offensichtlich nicht für satisfaktionsfähig gehalten haben, Herrn Helferich, Abgeordneter aus NRW, der als Fraktionsloser jetzt die ganze Zeit im Bundestag war, weil Sie gesagt haben, das wollen wir nicht. Der Mann, der sich als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hat, auch der ist jetzt Teil dieser neuen Fraktion. Also, ist es egal, was der sagt?
Schauen Sie, ich meine, wir haben das ja bei uns in den Gremien besprochen. Herr Helfferich wurde aufgestellt in Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 6. So, und dementsprechend ist er erstmal gewählt. Bei uns in der Fraktion, wir sind jetzt 152 Abgeordnete, wurde jeder aufgenommen, der gewählt wurde. Völlig legitim.
Am letzten Mal nicht.
Und dann
gewählt und saß dann fraktionslos im Bundestag.
Ja, das möchte ich Ihnen ja jetzt auch gerade, weil Sie haben das ja auch, dieses Zitat erwähnt, seine Fremdbezeichnung. Er hat das aufgenommen, wie Linke ihn bezeichnen, aus einem privaten Chat. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Ja, da können Sie lachen. Dementsprechend, also Sie haben als CDU sowas an Legitimität.
Aber Sie bezeichnen sich verloren. Ja selber als Nationalsozialisten.
Sie haben die Leute, also Entschuldigung.
Wenn Sie Leute in Ihre Fraktion aufnehmen, die sich selber als Nationalsozialisten bezeichnen.
Sowas, das habe ich Ihnen noch gerade erklärt. Sie wissen doch, was eine Fremd- und was eine Eigenbezeichnung ist.
Ja klar, da gibt es immer irgendwelche Ausreden.
Aber das sind jetzt die Probleme, die Menschen hier bewegen.
Ich glaube, wenn im Deutschen Bundestag jemand sitzt, der sich als Nationalsozialist bezeichnet, dann ist es in der Tat ein großes Problem.
Ich habe doch gerade gesagt, das war eine Fremdbezeichnung. Laden Sie ihn doch ein und fragen Sie ihn doch einfach selbst.
Herr Bender. NPD-Leute in Ihrer Fraktion, also ich frage mich, wo ist eigentlich die Herr Seifert war doch in der NPD-Jugend zum Beispiel. Ich weiß nicht, waren Sie in der NPD-Jugend? Das ist ja schon... Herr Seifert.
Nicht Sie.
Nein, ich meine, haben Sie einen Bezug zu jemandem, der in der NPD-Jugend war? Das ist doch eine Fehlentscheidung, die man nicht mit Naivität dann entschuldigen kann. Das ist doch, wo ist überhaupt die Grenze der AfD? Das frage ich mich seit Jahren.
Überhaupt niemand hat das irgendwie, was denn, wie immer weiter? Wir sind bei 21%.
Immer radikalere Kräfte dürfen bei Ihnen unterkommen.
Die Leute wählen uns. In Ostdeutschland im Übrigen sind wir jetzt doppelt so stark wie die CDU. Ja. Weil die Leute einen sehr genauen Riecher haben. Sie haben wirklich die Nase voll. Sie wollen eine vernünftige Politik haben. Da können Sie hier noch mir irgendwelche Zitate um die Ohren knallen und sonst irgendwas aufwarten. Schauen Sie, es interessiert niemanden mehr.
Aber Erfolg ist doch keine Haltung.
Und vor allen Dingen, die Leute, die wollen, die Menschen in diesem Land wollen Lösungen haben. Und wir haben heute Abend wunderbar gesehen, dass die CDU das nicht kann. Da muss man sich auch an die eigene Nase fassen.
Okay.
Das ist alles nicht mehr ernst zu nehmen.
Also, ich glaube, dass es anders ist, Frau Weidel. Ich glaube schon, dass es die Leute interessiert und es nicht egal ist, wer da sitzt und ob irgendwelche Zitate gefallen sind oder
dann
nicht.
Gucken Sie sich
und
mal die anderen Parteien an.
Des Geisteskind die Leute sind. Ja, aber heute sitzen ja Sie hier und heute beschäftigen wir uns mit Ihnen.
Fragen Sie doch
mal
Herrn Klingbeil nach der Antifanten-Vergangenheit. Das nächste Mal, wenn er hier sitzt. Der Koalitionspartner von der CDU.
Sehr gerne.
Gerne.
Aber ich entnehme der Tatsache, dass Sie auf seine Frage, gibt es irgendwo eine Grenze, nicht bereit sind, eine Grenze zu ziehen.
Wir haben doch Parteistatute, natürlich.
Egal ist.
Nein, wir haben Statute.
Naja, jemand,
der...
Ja, ich halte es noch mal fest. Helfferich sitzt 2021 im Bundestag, sitzt dann dort 3 Jahre lang fraktionslos, weil sie sagten, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Jetzt im Jahr 2025 ist er plötzlich Teil ihrer Fraktion und das erzählt etwas. So, das ist das ganze Ding. Mhm. Also, wir sind am Ende, sowohl intellektuell als auch sonst. Ich danke Ihnen allen, dass Sie da waren. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.